Und da hat jeder seine Erwartungen und jeder seine Erfahrungen. Und nicht alle Erfahrungen sind so ermutigend wie die wir gerade gehört haben. Wir wollen natürlich hier vor allem das zusammentragen, wo Gott schon gehandelt hat, um uns da zu ermutigen, mehr zu erwarten. Wir könnten natürlich auch eine Runde machen, wo jeder von seinen Enttäuschungen erzählt und von Dingen, wo Gott noch nicht gehandelt hat. Ich glaube nur, es wäre nicht so wahnsinnig aufbauend. Aber die Erfahrungen sind ja da. Und ich kann es dann irgendwo auch nachvollziehen, wenn dann Christen sagen, also ich lasse ganz die Finger davon, für Heilung zu beten, das ist mir zu heiß, ich höre ganz auf, Heilung zu erwarten für mich oder für andere, ich will nicht noch mehr enttäuscht werden, als ich vielleicht worden bin. Ich kann das verstehen, aber ich glaube, also ich empfinde, dass ich die Freiheit nicht habe, das zu sagen. Und wenn ich darüber nachdenke, komme ich drauf, dass wir eigentlich in einer ganz guten Position sind. Wir haben ganz viel Erfahrung, unsere eigene, aber auch die aus von vielen Christen, die vor uns waren. Und ich habe mir die ersten Christen angeschaut, für die das alles ganz neu war. Also sie waren echt verunsichert, kurz ja nach Pfingsten. Was ist jetzt eigentlich? Es gab noch nichts Festes. Ja, es gab noch keine fertige Bibel, kein Neues Testament. Die Kirche war gerade erst am Entstehen. Und was sie wussten, die ersten Jünger in Jerusalem, Jesus war weg. Ja, Jesus war mit ihnen durch die Lande gezogen. Er hatte geheilt. Er hatte ihnen dann auch direkt den Auftrag gegeben. Da hat das auch meistens funktioniert, wenn sie dann sich den Kranken gewidmet haben. Aber jetzt war er nicht mehr da. Er war getötet worden. Und das war eine riesen Enttäuschung. Und das war eine große Angst, weil die Jesus getötet hatten, ja immer noch unterwegs waren. Und auch die Nachfolger Jesu durchaus misstrauisch beobachtet haben. Und man wusste nicht, was passiert da. Und ich finde das sehr herausfordernd und auch sehr ermutigend zu sehen, dass diese ersten Gläubigen sich nicht ängstlich verkrochen haben. Sie haben nicht gesagt, oh, das ist uns zu unsicher, wir gehen mal ein bisschen in Deckung und gucken mal, was passiert. Sondern sie haben sich mit Jesus und für Jesus auf den Weg gemacht. Und eine Begebenheit, was dann passiert ist, da wo sie sich auf den Weg gemacht haben, lesen wir in der Apostelgeschichte, und das möchte ich mit euch anschauen und nur ein paar Gedanken daraus sammeln. Apostelgeschichte 3, ab Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, also am Nachmittag ist das dann so 15 Uhr, zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Könnt ihr den Gesichtsausdruck vorstellen von dem Mann? Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihm in den Tempel, lief und sprang umher, wie Charity eben, und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos Halle, und sie wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Amen. Also die Ansprache von Petrus geht noch weiter, aber ich breche hier ab und ich bin beeindruckt von der Klarheit von diesen beiden. Und wir können von ihnen einiges lernen, glaube ich. Und das erste ist, was haben wir zu geben? Was haben wir zu geben? Das ist nicht zuerst Geld, auch nicht zuerst liebevolle Zuwendung oder gute Worte, so kostbar die sind, sondern was wir zu geben haben, in Anführungszeichen, ist Christus in uns. Der Auferstandene in uns. Christus hat zugesagt, da wo Menschen an ihn glauben, Leben von ihm empfangen, da ist er selbst in ihnen gegenwärtig. Wie reagiere ich natürlicherweise, wenn jemand zu mir kommt und irgendein Problem hat? Ich suche dann eine handhabbare Lösung, irgendwas quadratisch praktisch gut, was dieses Problem möglichst schnell aus der Welt schafft. Die Psychologie hat einen Namen für Leute, die so veranlagt sind, die nennt das Mann. Ja? Also du hast ein Problem, hier hast du eine Lösung, zack. Weiter. Aber ich glaube, dass es nicht nur Männer betrifft, dass wir normalerweise, wenn wir mit irgendwelchen Herausforderungen konfrontiert sind, in unseren Möglichkeiten suchen, sozusagen in unseren Werkzeugkasten schauen, was haben wir denn, um dieses Problem jetzt irgendwie anzugehen? Da muss man doch irgendwas machen können. Da sitzt so ein Gelähmter, was machen wir denn jetzt? Wir können vielleicht irgendwie eine Geldsammlung veranstalten, Waffeln backen oder so für ihn. Oder vielleicht finden wir einen besseren Platz für ihn, wo er günstiger sitzt zum Betteln und besseren Schnitt macht. Oder er kriegt eine neue Decke, wo er sich draufsetzen kann. Wir sind gerufen als Gemeinde. Ich will das gar nicht lächerlich machen, ganz praktisch Menschen zu dienen. Und das sind manchmal sehr organisatorische Fragen. Wir haben neulich darüber gesprochen, wie wir das auch zusammentragen wollen, was wir da auch an Kapazitäten haben. Aber wenn wir unseren Auftrag wirklich erfüllen wollen, dann geht das letztlich nur im Erweis der Kraft von Jesus Christus. Sonst sind wir irgendein weiterer Verein, der vielleicht auch ein paar gute Dinge hinkriegt. Aber das, was das Besondere ist, das, was Gemeinde unterscheidet, ist, dass der Auferstandene Jesus Christus in ihr am Werk ist. Jesus Christus hier ist und dass er wirken möchte. Und ich möchte mit dem, was ich tue, nicht ihm irgendwie im Weg stehen, dass ich die Dinge verlangsame, sondern möchte mich gebrauchen lassen von ihm. Und das ist seine Barmherzigkeit, dass er uns gebrauchen will. Also wenn wir sagen, ja, wir sind da als Helfer und dann gibt es einen allmächtigen Gott, da ist irgendwo so ein ziemliches Gefälle in dieser Partnerschaft oder in diesem Team. Aber Gott hat es so gewählt, dass er sagt, ja, ich will euch gebrauchen. Ich will durch euch Menschen segnen. Ich will durch euch Menschen berühren. Ich will auch durch euch Menschen heilen. Was sagt Petrus? Er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth und so weiter. Was haben wir zuerst, dass das Christus da ist? Das Zweite, was Johannes und Petrus verstanden haben, wer steht im Zentrum? Und das ist hier sehr deutlich, auch dann in dem, was Petrus dann sagt. Also es ist ein Traum für einen Prediger, da ist eine Heilung passiert und jetzt die Predigt hat jetzt die Funktion zu erklären, was da gerade passiert ist. Ja, also man braucht sich nicht um irgendwelche Illustrationen zu bemühen oder irgendwelche Beispielgeschichten sich aus den Fingern saugen, weil die Leute es vor Augen haben, was Gott gerade getan hat. Aber im Zentrum stehen nicht die, die da geheilt haben. Petrus streitet das ab, sagt, das waren doch nicht wir, durch eigene Kraft und Frömmigkeit. Das ist auch nicht der Geheilte, das ist auch nicht das Gebet, das ist auch nicht die Heilung, die im Zentrum steht. Und schon gar nicht die Krankheit, sondern im Zentrum steht Jesus Christus. Und das ist mir wichtig, auch für unseren Heilungsgottesdienst hier, dass wir uns nicht nur austauschen über unsere Krankheitsgeschichten. Ich habe im Altersheim Zivi gemacht, da lief manchmal so ein Wettkampf zwischen den Alten, wer kränker ist als der andere oder so. Du kannst dich doch noch super bewegen, du bist doch noch wie ein junges Reh, sagt die eine 90-Jährige zur anderen. Aber guck mal, was bei mir ist. Nein, wir schauen nicht auf die Krankheit, sondern wir schauen auf Jesus. Petrus hat keine Scheu, von Jesus zu reden. Und er nimmt die Ehre nicht für sich selbst. Und er sagt noch nicht mal, guck mal, wir sind so eine tolle Gemeinde oder so ein tolles Apostelteam, was sowas drauf hat. Sondern er verweist einfach auf Jesus. Durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, auch nicht mein Glaube, weil ich so gläubig bin, der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben. Also ganz stark, Jesus ist es. Jesus ist im Zentrum. Wenn hier jemand heilt, dann ist es Jesus. Und es ist auch, wenn man über Heilung spricht, ist es so leicht, um die eigenen Bedürfnisse zu kreisen und um die eigene Notlage. Und das ist ja, wenn es gibt Krankheitssituationen, das kennt ihr selbst aus eigenem Erleiden oder aus eurem Umfeld, die so raumgreifend sind, die uns so beanspruchen, dass wir eigentlich überhaupt keine Kapazitäten mehr frei haben, was anderes zu denken. Und auch wenn wir hier von Heilung reden, dann können wir leicht in so eine Drehung kommen. Und das, die gute Nachricht ist, wir dürfen ja wissen, Gott sieht uns. Gott sieht uns mit unserer Not. Gott sieht uns mit unseren Bedürfnissen. Gott sieht uns mit unseren Enttäuschungen und Verletzungen. Ihm ist das nicht egal. Er sagt nicht hinten anstellen, bitteschön. Sondern er kennt unser Herz. Und er lädt uns ein, voller Vertrauen zu ihm zu kommen. Sag, ja, ich will dir begegnen, auch da, wo du diese Not hast. Aber ich glaube, es ist wichtig, ich glaube, es ist lebenswichtig, dass wir nicht uns selbst oder die, denen wir vielleicht begegnen wollen, auf irgendeine Krankheitssituation reduzieren. Ja, nach dem Motto, die Galle von Zimmer 27. Ich hatte eine Situation vor Augen, wo das ständig ein Thema war, dass dann jemand Probleme hatte, mit den Knien war es, glaube ich, und es war dann so weit, dass die Person begrüßt wurde, hallo, so und so, wie geht's deinen Knien? Einfach weil da so stark der Fokus drauf war. Und interessant war, die Person hatte dann einen Ortswechsel und hat mit anderen Themen eigentlich zu tun gehabt. Da ging es um ihre Beziehungen zu Gott, um andere Beziehungen. Und sie hat sich da auf diese Dinge konzentriert, daran gearbeitet. Und irgendwann merkte sie plötzlich, hey, meinen Knien geht's ja viel besser. Und das war plötzlich überhaupt kein Thema mehr. Ich sage nicht, dass das immer so ist, dass da die Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist. Ja, versteht mich. Aber es darf nicht so im Fokus sein. Jesus sieht uns als ganze Menschen mit all unseren Bedürfnissen. Und manchmal ist, ja, da ist der Gelähmte, den sie zu Jesus tragen. Und Jesus sagt nicht, ah, Heilung, die Nächste, bitteschön, macht schnell. Sondern er wendet sich dem Menschen zu. Und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das geht viel tiefer als die Lähmung. Und da gibt es eine theologische Auseinandersetzung darüber. Aber wichtig ist mir hier, Jesus sieht dich als ganzen Menschen mit deinen Empfindungen, mit deiner Geschichte und mit deinen körperlichen Situationen, mit deiner seelischen Situation, mit in deinen Beziehungen, in deinen Bezügen. Und da will er Heil reinbringen, da will er Heilung reinbringen. Und wir hatten schon so ein ganz umfassendes Bild, fand ich jetzt, in dem, was vorhin an Berichten auch schon kam. Und dabei, das letzte Ziel ist dabei nicht, dass es uns gut geht. Ja, das ist etwas, was er schenken will. Das letzte Ziel ist, dass er darüber die Ehre bekommt. Dass wir staunen, so wie die Leute hier staunen in der Apostelgeschichte. Was ist das für ein Gott, der so wirkt? Und das Schöne ist, dass es nicht in Konkurrenz ist, sondern er verherrlicht sich dadurch, dass er Menschen seine Liebe erweist und Gutes tut. Aber wenn wir nur auf das Gute, was er tut, schauen, dann springen wir zu kurz. Ja? Also Jesus ist im Zentrum. Und dann die dritte Frage, die sie verstehen, ist, wer ist Jesus? Und ich meine, wer ist er wirklich? Was ist sein Wesen, seine Identität? Und Petrus bringt es auf den Punkt. Ihr habt darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke, aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Jesus ist der Fürst des Lebens, der getötet wurde, damit wir Leben haben können. Durch sein Sterben hat er den Tod besiegt. Da, wo seine Gegner gedacht haben, jetzt haben wir ihn, da hat er seinen Sieg erst gezeigt. Der Heilige, der Gerechte, wie Petrus sagt, der gekommen ist, das Reich Gottes aufzurichten. alle lebensfeindlichen Mächte in die Defensive zu drängen. Das ist Jesus. Und Jesus ist, sagt uns Gottes Wort, derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Also manchmal lesen wir vielleicht diese Geschichten und denken, das müssen ja tolle Zeiten gewesen sein damals. Aber er ist derselbe. Und er lässt sich von uns nicht vorschreiben, wann er wie zu handeln hat. Das gehört auch dazu. Aber er ist derselbe, der er war und der er sein wird in Ewigkeit. Und er wollte damals heilen und er will heute heilen. Und Petrus und Johannes sind kühn. Die sagen nicht, naja, wir können ja mal für dich beten, aber wir verraten nicht, wofür wir beten, damit es nicht so peinlich ist, wenn es nicht klappt. Ja, kennst du das? Ich bete mal irgendwie, dass du getröstet bist und vielleicht heilt Gott ja sogar, aber ich will ja nicht zu hohe Erwartungen wecken. Dann bist du so total enttäuscht. Während du noch darüber nachdenkst, wie der, für den du betest, wie der dann reagiert, wenn er dann nicht geheilt wird, wofür du gerade betest, währenddessen merkt der schon, dass seine Knie heil sind oder so. Da gibt's ja spannende Situationen mit Gott. Ich glaube, er hat da Spaß dran. Also, Petrus und Johannes sagen im Namen Jesu von Nazareth, steh auf. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das die einzige Methode ist, wie man sich für Heilung einsetzen kann. Wird eher in unserer Situation da die Fürbitte empfehlen an der Stelle. Aber es geht gar nicht um Form oder um Methoden, sondern es geht um die Gewissheit. Jesus ist der Tod und Sünde und Krankheit besiegt hat. Und er ist der auch den Glauben schenkt. Das sagt Petrus ja auch. Durch den Glauben, den dieser gewirkt hat. Also manchmal kommt auch das Thema Glauben ja wie eine Forderung an uns ran. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, Jesus will eigentlich sagen, wenn ihr nur irgendwie euch auf mich verlassen, auf mich einlassen könnt, so einen klitzekleinen Glaubensansatz habt, dann kann ich Großes tun. Und wir denken, oh, wir haben noch nicht mal, der ist noch nicht mal so groß wie ein Senfkorn, der ist noch kleiner. Der Glaube ist ein Geschenk. Und der Glaube äußert sich daran, dass wir uns einfach an ihn hängen und sagen, jetzt musst du irgendwas tun. Ich weiß auch nicht was. Das ist nicht eine Wahnsinns-Power, die wir da aktivieren. Die Frage ist, dann lassen wir uns drauf ein. Die Frage ist, nehmen wir als Gemeinde, als Einzelne den Auftrag ein, den Jesus für uns hat, sein Reich zu verkünden und auch das zu leben. Zu sagen, ja, du hast Kraft gegeben und jetzt wollen wir sehen. Wir hatten ein Seminar in der Bibelschule am Wochenende, da ging es unter anderem um den Johann Christoph Blumhardt. Weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist, ein Pfarrer aus Württemberg aus dem letzten Jahrhundert, der einen Gebetskampf erlebt hat mit einer Frau, die dämonisch belastet war. Und das zog sich über 2 Jahre hin und es war eine üble Geschichte, aber Jesus hat sich als Sieger erwiesen. Und ein Satz, der mir hängen geblieben ist, ist von Blumhardt in diesem Gebetskampf, dass er irgendwann gesagt hat, wir haben lange genug gesehen, was der Teufel tun kann. Nun wollen wir sehen, was Jesus Christus tun kann. Und es ging dann nicht sofort, aber er hat sich doch erwiesen. Und Blumhardt hat sich darauf eingelassen und Gott lädt uns ein, dass wir uns darauf einlassen, dass wir Großes von Gott erwarten, dass wir das riskieren. Ja, wenn du viel erwartest, hast du immer das Risiko, enttäuscht zu werden. Und deshalb gehen manche mit so einer Minimalerwartung durchs Leben. Nach dem Motto, wenn ich Pessimist bin, kann ich nur positiv überrascht werden. Aber das ist nicht die Haltung, in der wir zu Gott kommen sollen. Wie groß ist unser Gott? Ist er groß genug dafür, dass er dich heilen kann? Dass er einen Menschen neben dir heilen kann? Ist unser Gottesbild von Gottes Wort geprägt, von dem, was er selbst über sich selbst sagt? Oder ist es von dem geprägt, was wir in unserem Erfahrungsschatz haben? Von unseren Enttäuschungen? Und die sind real und die sind schmerzhaft. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Aber die Frage ist doch auf Dauer, wem gebe ich Recht? Gebe ich Gott Recht in dem, was er mir sagt? Und bin ich bereit, auch meine Enttäuschung ihm zu überlassen? Sagen, ja, und ich will doch neu hoffen. Ich wünsche mir und ich wünsche uns diese Unverfrorenheit und diese Vollmacht, die Jünger hier haben, die Großes von Gott erwarten und irgendwie gar nicht groß drüber nachdenken. Also ich erlebe es manchmal, wie schüchtern wir sein können, selbst unter Christen manchmal jemandem Gebet anzubeten, oder Heilungsgebet. Weil ich weiß ja nicht, vielleicht hat der schon ganz oft für sich beten lassen, ist da irgendwie verletzt oder so. Und erst recht dann vielleicht mit einem Nichtchristen zu sagen, du, ich bete für dich, dass Gott dich gesund macht. Und auf die Gefahr hin, dass sie dich auslachen. Ne? sagen, ja, du hast vielleicht, das Knie ist gesund, aber der Kopf, da ist irgendwie ein Problem. Sondern, dass wir da frei sind, zu sagen, ich bete für dich, ich verspreche dir nicht, ich weiß, dass ich einen großen Gott habe, und wir wollen sehen, was er tun kann. Und es ist ein Abenteuer, auf das wir uns auch immer neu einlassen müssen. Einige wissen, ich komme aus der Nähe von Hannover, vom Steinhuder Meer. Wir haben den Rekord, dass es Norddeutschlands größter Binnenflachsee ist. Ja, man muss ja die Qualifikation dann immer so ein bisschen runterschrauben, dann hat man irgendwann seinen Superlativ. Mein Vater hatte früher da ein Boot und da kam ich ganz gut drauf zurecht, wenn ich mit ihm segeln gegangen bin. Nicht allein, aber mit ihm, das hat geklappt. Das war, wer sich auskennt, eine VB. Ein sogenanntes, also eine Jolle ist das, ein sogenanntes Volksboot. Also nicht VW, auch aus Niedersachsen, sondern VB. Und so ungefähr fuhr das Ding auch. Also das war ganz gemächlich. Dann konnte man so über den See schippern. So, wenn es ordentlich Wind gab, dann hat er auch gut gezogen. Aber also ein eher so wie unser alter Polo als jetzt Porsche oder so. So, dann war ich in der Schule in einem Segelkurs und da gab es andere Boote. Die Boote hießen nicht Volksboot, sondern Laser. Ja, und der Name lässt schon was ahnen. Klein, schnell, wendig. Also ich habe das eher als ein Surfbrett gesehen, als ein Boot. Das ist dann vielleicht eher der Porsche oder so ein kleiner Roadster. Da habe ich, als ich dann das erste Mal in dem Ding drin saß, allein natürlich, weil zwei Leute passen da gar nicht rein, bin ich ungefähr 20 Meter weit gekommen. Dann kam irgendwie eine Böe von links und ich lag im Teich. Ich würde euch jetzt, das Schöne im Steinhuder Meer ist, dass man fast überall stehen kann, aber deshalb bin ich ein Flachsee. Ja? Ich würde euch jetzt gerne erzählen, wie das die Geschichte so weiterging, dass ich mich wieder aufgerappelt habe, dass ich wieder in das Boot reingekrabbelt bin und weitergemacht habe und nach dem 100. Mal dann quer über den See gedüst bin wie ein Laser. Die Geschichte ist an dieser Stelle zu Ende. Ja, also ich lag in dem Teich und das war's, das hat mir gereicht. Okay, war auch mal ein netter Versuch. Jetzt dürfen die anderen ran. Ich wünsche mir, das ist ja egal, ja, ob ich mit dem Boot fahre oder so. Das macht vielleicht dann irgendwas mit meinem Selbstwert, aber ich wünsche uns, dass wir dranbleiben, da wo es um Gottes Verheißung geht. Und auch da, wo wir das Gefühl haben, wir sind auf die Nase gefallen. Dass wir dranbleiben. Dass wir nicht in irgendwelchen Frusterfahrungen stecken bleiben, wo wir ein, zweimal Wasser geschluckt haben. Gott hat Großes und er ist ein großer Gott. Und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo wir vor Jesus kommen wollen. Eine Zeit im Gebet. Und wir haben vier Gebetsteams, die werden sich gleich hier im Raum verteilen, vor allem auf der Bistro-Seite. Die stehen da, haben die gelben Schilder an, ihr werdet die dann zu Gesicht kriegen. Und sie geben euch Hilfestellung dabei, zu Jesus zu kommen. Und ich möchte euch einladen, euch auf Jesus einzulassen. Vielleicht ist es für dich das erste Mal, dass du sagst, Jesus, ich will dir vertrauen mit meinem ganzen Leben. Ich will mein ganzes Leben in deine Hand legen. Dann kannst du das diesen Betern sagen und sie beten mit dir. Und du kannst das vor Jesus aussprechen, dass er dann Herr sein soll. Und vielleicht kommst du wieder, vielleicht kommst du nach einer langen Enttäuschungszeit wieder. Oder vielleicht bist du einfach in so einem Prozess, wo du sagst, ja, ich will immer wieder da ins Gebet gehen. Das ist wunderbar. Und wir wollen Großes erwarten und unsere körperlichen, aber auch unsere seelischen, wir haben den Hinweis gehört, Stichwort, ja auch das, was in innerer Heilung nötig ist, auch unsere geistlichen Leiden vor Gott bringen. Ja, ganz praktisch läuft es so hier, das Lobpreisteam kommt nach vorne, wird leise spielen und wir können einfach in der Anbetung vor Gott sein. Auch die kein Gebet in Anspruch nehmen, lade ich ein, da nicht auf die Uhr zu gucken, wann es endlich vorbei ist, sondern einfach in der Anbetung vor Gott zu sein. Und im Stillen, wir werden dann keine laute Gebetsgemeinschaft haben, aber im leisen Gebet vor Gott. Und ihr seht dann, wenn bei den Teams frei ist sozusagen, dann könnt ihr einfach da hinkommen und dann kurz sagen, worum es geht und dann geben wir das Jesus und sind gespannt, was er tut. Und wir haben das vorhin gehört, er hat alles im Programm, eine sehr plötzliche Heilung oder ein Prozess oder eine Zuversicht, die er gibt für eine Operation, die dann auch stattfinden muss. Aber er ist auf jeden Fall dabei. Er will uns segnen, er will uns anrühren. Und ich lade euch ein, dass ihr euch neu oder zum ersten Mal oder nach langem wieder auf ihn einlasst. Und Jesus, wir danken dir, dass du so bist. Wir danken dir, dass du unser ein wunderbarer Herr bist, der voller Liebe ist, voller Barmherzigkeit. Du hast das nicht irgendwie technokratisch abgewickelt, sondern es heißt immer wieder, als du ihn sahst, als du die leidenden Menschen sahst, da hast du dich erbarmt, da hattest dir die Eingeweide umgedreht und du warst voller Liebe zu ihnen und du bist voller Liebe zu jedem von uns, ob er oder sie das jetzt gerade spürt oder nicht. Danke, dass du uns auch in unserer Krankheitsnot und in unserer seelischen Not begegnen willst. Und wir erwarten, dass du jetzt handelst. Amen.